Die Radio Wissen. Early Bird.
Wir hören aus Mexiko. Zuletzt ziemlich grausige Geschichten. Geschichten von verschwundenen Menschen, von entdeckten Massengräbern, verbrannten Leichen, von Polizisten, die hinter all dem stecken und die dann obendrauf auch noch höchstwahrscheinlich mit der Mafia zusammenarbeiten. Mit Sicherheit der berühmteste Fall war der der 43 Studenten, die letztes Jahr in Iguala verschwunden sind und die dann erst in diesem Jahr nur für tot erklärt wurden, also offiziell für tot erklärt wurden. In einem solchen Fall hat gerade recherchiert meine Kollegin Anne Demme, unsere Korrespondentin in Mexiko, die uns heute im Early Bird von ihrem Korrespondentenalltag erzählt. Anne, du warst für die Recherche, die ich erwähnt habe, im Norden Mexikos unterwegs. Aber bevor wir da einsteigen, kommen wir mal kurz zur bitteren Realität, die dich da erwischt hat, nämlich ein Tornado. Du bist von einem Tornado überrascht worden. Also inwiefern hat der deine Pläne verändert?
Naja, ich bin nicht wirklich in den Tornado geraten,
ja, gute, Gott sei
aber
Dank.
Der Tornado kam einen Tag, bevor ich abgeflogen bin und es gab da auch gar keinerlei Vorwarnung. Es ging auch alles ganz schnell, 6 Sekunden eigentlich nur, aber der hat für Verwüstung gesorgt. Der war sehr heftig, da sind die Autos tatsächlich wie so kleine Spielzeugautos in der Luft rumgewirbelt, teilweise auf dem Dach gelandet oder senkrecht wie so richtig an die Häuserwände gequetscht. Ja, insgesamt gab es 14 Tote und klar, dass in so einer Situation der Gouverneur, den ich eigentlich im Bundesstaat Coahuila treffen wollte, bessere Dinge zu tun hatte, als mich zu treffen. Mhm. Ich habe dann statt über die Verschwundenen auch tatsächlich erstmal über den Tornado rapportiert.
Aber dann nach dem Tornado bist du wieder zu deinem eigentlichen Thema gekommen, nämlich zu den, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ich hatte mal einen Spanischkurs, aber eine Weile her, den Desaparecidos, oh nee, das war schon nix, den Verschwundenen, vielleicht kannst du es nochmal auf Spanisch aussprechen.
Desaparecidos.
Ja, das klingt genau. Schon besser als bei mir. 25.000, schätzt Amnesty International, sind da in den letzten Jahren einfach verschwunden. Menschen. Wohin und wieso, weiß keiner so richtig.
Nein, das ist richtig. Und es gibt auch eigentlich keine wirklichen belastbaren Zahlen. Also es gibt sehr unterschiedliche Zahlen. 2013 wurde zum ersten Mal eine Liste veröffentlicht. Da ist die Rede von 26.000, die unter der Regierung Calderón verschwunden sind. Das heißt also zwischen 2006 und 2012. In der Zeit hat ja der Präsident den Drogenkartellen den Krieg erklärt. Mhm. Aber eben diese Liste ist zum einen unvollständig. Fälle, die von Menschenrechtsorganisationen dokumentiert wurden, sind teilweise gar nicht aufgeführt. Zum anderen sind darunter auch Fälle, wo Leute einfach die Stadt verlassen haben, um ein neues Leben anzufangen und einfach alles hinter sich zu lassen. Ja, das steht auch da drin. Mhm. Ein weiteres Problem ist, viele Fälle werden gar nicht erst zur Anzeige gebracht, weil die Angehörigen Angst haben, dass ihnen das Gleiche widerfährt. Also, oder wenn sie dann zur Polizei gegangen sind, wird ihnen da regelrecht abgeraten. Ja? Also sie sollen das lieber auf sich beruhen lassen. Mhm. Die wenigsten Fälle werden tatsächlich auch aufgeklärt und das hat sich auch nicht mit der Regierung Peña Nieto verändert. Fest steht, dass es nicht nur die Drogenkartelle sind, die die Menschen verschwinden lassen, sondern eben auch die staatlichen Sicherheitskräfte involviert sind, das Militär oder die Polizei, so wie es eben der Fall ganz plastisch gemacht hat, der 43 Studenten in Ayotzinapa. Mhm. Da sind ja Polizisten verhaftet worden, der Bürgermeister, seine Frau. Generell gibt es hier wenig Vertrauen in die Institutionen. Da ist es sogar häufig so, dass die Angehörigen es tatsächlich lieber eben auf sich beruhen lassen.
Mhm. Wie hast du denn überhaupt versucht, den Verschwundenen auf die Spur zu kommen? In welchen, ja wahrscheinlich zum Teil trüben Gewässern, musstest du dafür warten?
Naja, jetzt bei dieser aktuellen Recherchereise bin ich ja in den Norden gereist, nach Coahuila. Und da gibt es einen Fall, das ist 2011 gewesen, da sind 300 Menschen verschwunden. 3 Tage gab es dort ein Massaker. Das war ein Racheakt des Drogenkartells der Zetas, die da wüten sozusagen. Mhm. Und das richtete sich gegen lokale Unternehmer, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, aber eben wohl Geld unterschlagen haben und sich daraufhin in die USA abgesetzt haben. Und eben daraufhin wurden mehr als 40 Häuser mit Bulldozern eingerissen. Also so richtig am helllichten Tag. Menschen wurden ein wenig außerhalb auf so einer Ranch getötet, also verbrannt. Wie viele tatsächlich getötet wurden, ist unklar. Ja, und darunter sind eben auch Hausangestellte gewesen. Ganze Familien wurden da vernichtet. 80-jährige Männer wurden verschleppt. Also nicht alle waren mit dem Drogenkartell verbandelt. Das war ganz klar eine Machtdemonstration. Knapp 2 Jahre lang, das muss man sich wirklich mal vorstellen, wurde darüber nicht gesprochen. Und das, also als ich zum ersten Mal davon gelesen habe, dann hörte sich das so an, oh, das ist so ein kleines Geisterdorf, da lebt niemand mehr. Also so klein ist es dann doch nicht. Das ist schon eine Stadt, eine anständige Stadt mit vielen Leuten, die da immer noch leben. Ne? Mhm. Und die lokale Polizei, der damalige Bürgermeister, der Gouverneur von Coahuila und auch die Regierung in Mexiko-Stadt, niemand ist eingeschritten. Und das kann man sich ja kaum vorstellen, dass das niemand mitbekommen hat. Ne? Ja, und jetzt seit knapp wiederum 2 Jahren gibt es einen neuen Gouverneur und auch einen neuen Bürgermeister, die zumindest vorgeben, sich um Aufklärung zu bemühen.
Aber sie geben es nur vor.
Ja, also die stellen schon Anstrengungen an, eben die bauen da eine neue Datenbank auf, wer da verschwunden ist. Aber eben jetzt die offizielle Wahrheit eben dieser Staatsanwaltschaft in Coahuila lautet eben, es waren nicht 300 Menschen, die da verschwunden sind, sondern es sind lediglich 28, die getötet wurden. Der Rest der Bewohner, heißt es, deren Häuser dort komplett zerstört wurden, die sind alle in die USA migrierte. So einfach ist die Wahrheit.
28 und 300, das ist natürlich schon ein enormer Unterschied.
Genau, und wenn man sich da umhört und wirklich mit den Leuten spricht, da sagen alle, nee, das ist nicht so, das sind viel mehr. Ob es jetzt wirklich 300 sind, aber irgendwo dazwischen liegt sicherlich die Wahrheit, würde ich sagen. Mhm. Aber eben die Leute haben halt auch tatsächlich nach wie vor Angst, darüber zu sprechen. Ne? Also,
hast du denn mit Hinterbliebenen oder Leuten, die vielleicht ihren Vater, ihren Sohn, ihre Kinder, ihre einfach Familienmitglieder vermissen, auch gesprochen vor Ort?
Ja, klar. Also ich habe mit einer Organisation gesprochen, die sich eben auch um Verschwundene kümmert. Einer derer, die das Ganze leiten, ist selbst im Prinzip Opfer, also ist ein Angehöriger. Sein Bruder ist verschwunden vor vielen Jahren und der hat im Prinzip die Suche nach seinem Bruder zum Beruf gemacht. Also der war damals irgendwie 18, als er sein Bruder verschwunden ist. Und als er gemerkt hat, dass die Behörden eben nichts machen, nichts unternehmen, hat er angefangen, irgendwann Jura auch zu studieren, um eben für solche Menschenrechtsorganisationen zu arbeiten, um seinen Bruder zu suchen. Es gibt viele Leute, die machen sich das wirklich zur Lebensaufgabe, ihre Angehörigen zu suchen. Da gibt es kaum noch was anderes. Es gibt Leute, die verlieren ihren Job. Die sind natürlich dann auch hochtraumatisiert oder bekommen ja teilweise dann auch Drohungen. Das ist wirklich, sind sehr schwierige Situationen für die Menschen.
Mhm. Bei deiner Arbeit, in deinem Leben eigentlich, Anne, fühlst du dich da aktuell sicher in Mexiko? Weil nur mal ein Beispiel aus einem deiner Berichte zu zitieren, da hat bei einer Demonstration die Bundespolizei das Feuer eröffnet auf die Demonstranten und zwar mit den Worten, tötet sie wie Hunde. Also fühlst du dich aktuell sicher in Mexiko?
Ja, ich fühle mich hier sicher. Ich bin auch sicherlich kein Ziel der Gewalt. Und die Recherchen für die ARD, da greife ich zwar auch Themen auf, wie in diesem Fall eben die Bundespolizisten, die einen Massaker verübt haben, also mutmaßlich einen Massaker verübt haben. Aber wirklich gefährdet sind hier die mexikanischen Kollegen, die investigativ arbeiten, so wie beispielsweise die freie Journalistin Laura Castellanos, die das Vorgehen in eben der Bundespolizei in diesem Fall anprangert. Und sie hat dafür tatsächlich Todesdrohungen bekommen. Und also da muss man wirklich betonen, dass hier ausländische Journalisten eher kein Problem haben.
Mhm. Aber neben der Polizei gibt es ja nun auch den, ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt, mehr oder weniger offen geführten Drogenkrieg in Mexiko, der verschiedenen Banden. Hast du da oder merkst du da was von in deinem Alltag, so wenn du einfach durch die Straßen gehst, findet dieser Drogenkrieg sichtbar statt?
Also in Mexiko-Stadt merke ich selbst davon nichts. Also zumindest im Zentrum, in den Stadtteilen, wo man sich so aufhält, also tagsüber und aber auch abends, wenn man ausgeht. Im Speckgürtel sieht das sicher schon anders aus. Und es gibt in bestimmten Regionen, also in Bundesstaaten, da würde man nicht alleine hinfahren. Beziehungsweise man würde sich auf jeden Fall jemanden suchen, mit denen man da hinfährt. Zum Beispiel nach Michoacán oder Tamaulipas, dort, wo der Drogenkrieg besonders intensiv geführt wird. Eben, da sucht man sich eine Begleitung, die sich da auskennt, die sozusagen die No-Go-Areas kennt, die weiß, wie man sich verhalten soll, was man tun kann oder was man aber auch eher lassen sollte. Da würde man tatsächlich nicht alleine hinfahren.
Und dann noch eine Nachfrage, auch jemand, der dann vielleicht weiß, wie man mit einer Waffe umgeht, also Personenschutz. Ist das für Journalisten ein Thema in Mexiko, je nachdem, in welchen Regionen man sich befindet?
Also ich habe hier keinen Personenschutz. Ich habe jetzt hier auch im Norden keine kugelsichere Weste getragen. Nee.
Aber für die mexikanischen Journalisten könnte das im Zweifel anders aussehen.
Ja, also die sind da tatsächlich auch teilweise in richtigen Schutzprogrammen, wobei zum Beispiel diese Laura Castellanos, von der ich gerade gesprochen habe, auch erzählt hat, naja, ich lasse mich doch hier nicht vom Staat schützen, der eigentlich ja sozusagen sogar gegen Menschen agiert. Also insofern, nee, die würde niemanden, also keine Polizei, kein Militär sich vor ihr Haus stellen lassen, ja, hat sie betont.
Aber du hast ja gerade schon gesagt, wenn du jetzt so in Mexiko-Stadt einfach auf die Straße vor die Tür gehst, fühlst du dich eigentlich ganz sicher. Trotzdem da aber nochmal die Nachfrage, ob du schon mal mit den Kartellmitgliedern vielleicht doch auch noch schon mal in Kontakt geraten bist oder zumindest mal ihre Gräueltaten gesehen hast. Also ich höre immer so schlimme Geschichten wie, dass man auf den Autobahnen einen menschlichen Torso sieht, dem dann die Beine und Arme abgehackt wurden und der dann da so auf der Straße platziert wurde. Ist dir sowas Schlimmes schon persönlich begegnet?
Nee, ganz ehrlich, das ist mir nicht passiert und ganz ehrlich, ich bin jetzt halt auch ganz froh darüber, ja, dass ich jetzt keinen abgeschlagenen Kopf irgendwo auf der Straße gefunden habe. Aber klar, im Norden, da gab es schon mehr Sicherheitsvorkehrungen. Also zum Beispiel jetzt, als ich da mit dem Bürgermeister durch diese kleine Stadt, wo diese 300 Leute verschwunden sind, gefahren bin, die haben dann schon irgendwie Bodyguards. Da sind wir mit einem dicken Auto gefahren, mit Panzerglas ausgestattet. Da war die Tür so schwer, dass ich sie kaum aufbekommen habe. Aber eben, da werden die Leute vor Ort geschützt, ne? Also da wird der Bürgermeister geschützt. Mhm. Aber das hat nichts mit meiner Sicherheit zu tun.
Guacamole, Burritos, Fajitas, Enchiladas. Also wenn ich so an Mexiko denke, dann fallen mir eine Menge furchtbar leckere Schnuckereien ein. Aber leider ist all das Zeug, das ich gerade erwähnt habe, auch furchtbar ungesund. Laut einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat Mexiko im vergangenen Jahr durch die Guacamole und die Burritos und so weiter es auch geschafft, die USA als Land mit den meisten übergewichtigen Menschen abzulösen. Anne Demmer, unsere Korrespondentin Mexiko, die für uns im Early Bird heute mit dabei ist, sag mal, ernähren sich die Mexikaner so auf den ersten Blick wirklich so schlecht?
Ja, das ist wohl schon so, obwohl ich jetzt nochmal eingreifen muss. Die Guacamole an sich ist ja gar nicht so ungesund. Die Avocado an sich ist ja doch eigentlich sehr nährstoffreich.
Da hast du recht, ja.
Aber nee, es ist schon richtig. Also,
ist vielleicht auch eher das Problem, wo die Guacamole draufkommt, als die Guacamole selber.
Richtig. Naja, hier gibt es tatsächlich an jeder Ecke irgendwie Taco-Stände. Da kann man Quesadillas, also Tortillas mit Dickfett Käse drin essen. Hamburger mit Pommes eben auch. Und das Ganze wird dann immer in viel Fett gebraten, schmeckt aber auch meistens gut. Die Portionen sind enorm und dazu trinken die Mexikaner dann noch viel Softdrinks, also vor allen Dingen Cola oder Limo. Insgesamt sollen es 160 Liter sein, die hier die Mexikaner pro wow. Jahr konsumieren.
Wow.
Das ist in keinem anderen Land der Fall. Und 70% der Mexikaner tragen tatsächlich zu viele Kilos mit sich herum. Und da gibt es natürlich auch mehr Diabetesfälle. Und das ist ganz schön gefährlich, halt vor allen Dingen auch bei jungen Menschen. Das schränkt die Leute auch im hohen Maße ein und führt teilweise sogar zur Arbeitsunfähigkeit.
Wie ist es so mit deinem Geschmack? Trifft ihn die mexikanische Küche oder hast du da zu kämpfen?
Nee, eigentlich bin ich sehr zufrieden und muss ganz ehrlich zugeben, ich habe auch zugenommen, weil ich ja auch viel im Büro sitze und mich kaum bewege oder dann viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Es gibt halt auch wenig Parks, wo man joggen gehen kann, was ich natürlich sonst immer mache.
Selbstverständlich. Gibt es denn aber sowas wie ein öffentliches Problembewusstsein dafür, vielleicht sogar ein Gegensteuern gegen diese Fettleibigkeit?
Ja, also es wird auf jeden Fall daran gearbeitet. Es gab schon diverse Kampagnen, die sich mit Übergewicht beschäftigt haben. Die Werbespots teilweise für Softdrinks beispielsweise wurden aus dem Kinderprogramm verbannt. Vor gut einem Jahr führte Mexiko sogar eine Strafsteuer für Fastfood und zuckerhaltige Getränke ein. Der Konsum ist sicherlich ein bisschen zurückgegangen, aber im Kino sieht man nach wie vor ständig Werbespots und die Softdrink-Industrie, die unterstützt sogar die Schulen. Weißt du? Also ja,
oha.
Bislang gab es jedenfalls noch keinen radikalen Wandel und der wäre natürlich nötig. Und viel Sport macht man hier eben auch nicht. Das ist auf, ja, einerseits sicherlich eine finanzielle Frage, weil für so ein Fitnesscenter muss man natürlich auch wieder bezahlen. Und wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, viele Parks, wo man jetzt Sport machen könnte, einfach so, gibt es halt auch nicht.
Dass so Softdrink-Hersteller die Schulen unterstützen, das klingt ja ein bisschen nach US-amerikanischen Verhältnissen, da kennt man das ja auch, ja. Du hast uns jetzt noch im Vorfeld aber, Anne, von einer speziellen Fitnesskampagne erzählt, die du an einer Bushaltestelle entdeckt hast.
Ja, tatsächlich.
Was hat es mit der auf sich?
Ja, da gibt es an ausgewählten Haltestellen ist so eine Plattform und da wartet schon die Fitnesstrainerin auf die Fahrgäste und die fordert die Leute dann halt auf, Kniebeugen zu machen. Und da gibt es so eine Infrarotkamera, die registriert tatsächlich jede Bewegung und bei jeder Kniebeuge leuchtet dann auf so einem Bildschirm ein Gesundheitstipp auf, wie zum Beispiel: Hast du Lust auf einen Hamburger mit Pommes und Erfrischungsgetränk? Du würdest 920 Kalorien zu dir nehmen. Überlegst dir gut. Beweg dich lieber.
Und das passiert an der Bushaltestelle.
Genau, also so auf diesem Seitenstreifen. Ja. Aber diese Trainerin an der Bushaltestelle, die ich da aufgesucht habe, meinte, die Leute wären schon motivierter und es gibt tatsächlich einzelne Fahrgäste, die auf dem Weg zur Arbeit immer wieder anhalten, so dreimal die Woche, sagte sie, und die machen dann halt ihre 100 bis 150 Kniebeugen. Und generell fand ich das schon irgendwie bemerkenswert, weil die Leute halten dann tatsächlich an. Ich weiß nicht, ob das in Berlin jemand mitmachen würde.
Ich würde es mal ausprobieren, jedenfalls.
Vorbildlich.
Ja, das war ja nun ein sehr intensives Intermezzo für dich, Anne, dass du in Mexiko hingelegt hast. Du hast da ja die Stellung für uns als Korrespondentin im Studio Mexiko-Stadt gehalten. Jetzt steht allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon wieder dein letztes Wochenende an, bevor es zurück nach Deutschland geht. Hast du dir noch irgendwas ganz Spezielles vorgenommen für dieses letzte Wochenende?
Nee, um ganz ehrlich zu sein, das klingt jetzt so ein bisschen langweilig, aber ich muss noch einiges abarbeiten, weil das Arbeitspensum ist hier echt schon enorm. Denkt man jetzt gar nicht, dass die Region ja gar nicht so im Fokus steht. Das ist jetzt hier kein Gebiet, über das so viel berichtet wird. Aber ja, wenn ich dann noch Zeit habe, gehe ich auf jeden Fall noch mal essen auf dem Markt in Coyoacán. Da ist das Essen total lecker. Mhm. Und dann gehe ich einfach, glaube ich, noch mal ins Centro Histórico, also ins historische Zentrum. Da gibt es ganz viele Museen und da kann man einfach durch die Gegend schlendern und da findet man immer wieder ganz neue, interessante Sachen.
Dabei wünsche ich dir viel Spaß, Anne, und viel Erfolg bei dem, was du noch abarbeiten musst. Anne Demmer, unsere Korrespondentin in Mexiko. Danke für das Gespräch hier im Early Bird.
Die Radio Wissen. Endlich Samstag.